nicht zwüscht. Das ist der Podcast von Hans-Jürg Zink zu seinem Mundart-Roman «Tüet nicht zwüscht, eine Gimmerliebe von seiner Zeit, das Gäbige am Thunersee». Erschienen 2023 im Neptun Verlag Bern. Das Klavierintro ist von Edwin Peter. Lesen tut der Hans-Jürg Zink. Folge 9, Kapitel 11. Bibliotheksbesuch, darauf aber kleine Eiszeit. Für mit den Männern an der Schule bis heute zum Haus vom Dökti zu gehen, muss Jules mit seinem neuen, schicken, frisch zweckgeklebten Halbrenner, den er den Frühling im Hornifrennen günstig abgekauft hat, nur einen ganz kleinen Umweg fahren, und das fällt nicht auf. Er geht ja viel am Namen noch an Kommissionen oder sonst ins Städtli. Die Abmachung ist, am 6:30 ist man zur Nacht bei Schwanders und dann sind alle pünktlich zurück. Da wird nicht immer gefragt, was hast du noch gemacht, wo bist du echt gewesen? Es jedes berichtet jemand, was es macht. Und wer am meisten macht, ist Erika. Am nächsten Mittwoch nach den 4 Schiffen, 10 ist mehr. Jules fährt dem Enni nachher und hat Glück. Sie läuft alleine unter ihrem roten Schirm. Rechts dreht sie die braune Mappe, dazu sieht es aus, wie wenn sie alles um sich herum hat vergessen. Er gibt sich Mühe, am Trottoirrand fein zu bremsen, aber nein, die nassen Felgen quietschen mohrenmässig. Sie fährt zusammen, lässt fast den Schirm fallen, dreht sich um. «Hast du mich jetzt erklüpft?» baugt sie und sagt dann sanfter, «Bin halt an einem ganz anderen Ort gewesen, geistig.» Und er, «Oh, es tut mir leid, habe nicht mit meinen neuen Bremsen gerechnet. Joe überhaupt, hast du jetzt ein bisschen Zeit zum Laufen?» «Ja, und ich.» Annie zuckt die Achsel und fährt unter dem Schirm an weiterlaufen. Jules in seiner blauen Windjacke lässt die Kapuze runter und schaut, dass er auch noch ein bisschen Schärme vom roten Dach bekommt. Links stößt er das Velo, rechts spürt er Annis Arm. Am Freitag fährt sie weiter und hängt ihren Arm in seine «Hever eine Matheprobe und ich sollte heim lehren.» «Keine Angst, ich wollte nicht versäumen. Und helfen kann ich dir in Mathe so gut wie nichts. Ich bin selber diesbezüglich schwach auf der Brust», beschwichtigt Jules. Und findet das Arm in Arm gehen, halb angenehm, halb ungewohnt komisch. «Wenn ich jetzt jemand sehe, was denkt ich denn?» fährt es ihm durch den Kopf. Und schliesslich sagt er, «Dann bist du also auch nicht gut in Mathe.» «Wenn ich Fredi nicht hätte, ich wäre ein Tobinus», erklärt Sammy freimütig. «Fredi? Welcher Fredi?» fragt Jules elektrisiert. «Das ist der Gimmer-Kollege vom Hans. Der Brücker Freddy studiert Medizin und spielt auch Giga. Wir üben uns ab und zu im Zusammenspielen, packeln gerade an einer Mozart-Sonate. Da ist halber schön nach der Büfflerie und ein bisschen Musik.» «Hey du, den kenne ich doch», ruft Jules. «Der kommt zu uns in die IK und weiss auch bestens über Filme Bescheid.» «Das ist also noch ein netter», sagt er und wirkt sichtlich erleichtert. «Für mich ist der ein richtiger Kummer zu Hilfe. Schier all Donnerstag Vormittag gibt er mir Nachhilfstunde. Und morgen noch komme ich, darum sollte ich mich eben noch einiges vorbereiten», erklärt jetzt Jenny. Und dann kommen sie gleich jetzt berichten. Sie haben es vom Freddy und von Filmen, die ihnen gefallen haben, vom Musikmachen und von Lieblingskomponisten. So stehen sie schon lange bei Döktis Gartentüre unter dem Schirm, bis Jenny auf die Uhr schaut und erschrocken ruft, «Bei Gast, Julio, schon 5:30. Und ich habe dem Dökti versprochen, ich koche jetzt Nacht. Sie kommt um 6 Uhr heim. Jetzt nichts, wie los?» Und Jules macht, «Also, ciao. Aber gell, es reut dich nicht, dass wir noch etwas geschnurrt haben.» Und sie, «Nee, dummer Bub, ich darf gerne mit dir, aber ich sollte nicht meine Pflicht drauf vergessen, oder um die Feide geht's.» Am September-Donnerstag steht für die 2 Sekunden eine Neuhausexkursion auf dem Programm. Diesmal ist das Mittelalter dran. 2 Klöster werden besucht, Hauterive und Val-Sainte. Wobei im 2. bei den strengen Kartäusermönchen mit der Schwiegepflicht die Frauen Zutrittsverbot haben. Das gibt natürlich schon im Voraus zu reden. Der Huberäschi muss Horni fremd zu aufziehen. Siehst du, Horni, so wie kommt's, wenn man meint, schon um einer fremden Frau in die Augen zu schauen, sei gesund. Das ist doch gesponnen, so etwas. Vielleicht, macht Franz. Aber wenn man es ganz genau nimmt, so haben sie recht, die Mönche. Der Mensch ist nun mal anfällig für die Versuchung durch das Fleisch. Und wenn man Sünden kann vermeiden, soll man sie vermeiden. Meinst du, der Mönch sei anfällig? Oder ist es nicht viel mehr der Mann, spottet Mareike. Ich hätte beim Anblick von einem Mönch noch nie unzüchtige Gedanken gehabt. Aber vielleicht beim Anblick von Ben Hur oder von Marcello Mastroianni, nimmt sie Huberäschi hoch. Und Heiniger Bärble meckert, gib's zu, da würde auch die Freunde winterschwach. Jetzt wird die dicke Mareike ziemlich rot und schwiegt. Schül hat im Garschutz Gäbigen sich neben Zemni gesetzt. Sie hat ihm heute mal die Geschichte vom Dökti wollen erzählen. Die Frau Dr. Paula Wiesen, geborene Boss, hat Schül vernommen, sei die Frau vom Kunstmaler Eduard Wiesen gsi, Ennis Götti. Lustig, hat Schül gedacht und zum Enni gesagt, mein Götti ist auch Kunstmaler, der Werner Bär. Nee, guck jetzt, malt er jemand auch Berge und Steine? Nein, er hat es glaub mehr mit dem Wasser. Aber er malt sowieso abstrakt. Nein, der Wiesen hat sich streng an die Natur gehalten. Hättest du ein Foto neben das Bild haben können, das wäre auf uns rausgekommen. Aber ist denn die Göttin schon gestorben? Fragt jetzt Schül. Das ist eine schlimme Geschichte. Ich erzähle sie nicht gerne. Zenni schaut zu Boden. Schül sucht ihren Blick. Musst nicht, wenn du nicht willst, sagt er Liesli und legt ihr die Hand auf den Unterarm. Aber Zenni gibt sich einen Mupf und berichtet weiter. Das Dökti und sein Mann sind jahrelang zu neuen Suchen Skifahren. Und Mietti war der Skilehrer. Sie sind richtig Freunde geworden, auch mit meiner Mütti. Und hier ging in unserer Ferienwohnung logiert. Und manchmal ist es viel höher hergegangen. Der Weisse Nedi hat gerne am Weissen zugesprochen und meine Nette auch. Aber einst, an einem Sonntag im März 1955, sie Nette oder Götti Räti geworden, sie mache heute eine Tour auf einen Strubbel. Die Paula hat gesehen, sie bleibe daheim, es sei ihr nicht so gut. Und von dieser Tour sind beide zusammen nicht mehr heimgekommen. Erst 3 Wochen später hat man ihre Leiche gefunden. Nach einer Pause fragt Schül, Gletscherspalt? Nein, Lauvena, sagt Zenni und muss die Grenne verhauen. Das tut mir aber leid, sagt Schül und schaut dem Mädchen lieb in die feuchten Märmeljogen, legt ihr kurz die Hand auf die Achsel und zieht sie wieder weg. Wie alt bist du denn gsi? Grad 11. Ich bin frisch in die Sekundarschule gekommen. Und darum habe ich mich, was ich konnte, jetzt auf die Schularbeit konzentriert. Das Mütti und Hans haben den Hof besorgt und das Dökti hat noch das Geld gepumpt, für das er das Lädeli hier übernehmen konnte. So ist mit der Zeit das, was Netti als Bergführer und Skilehrer verdient hat, um hier aufgewogen worden. Um einen Preis von doppelter Arbeit. «Hast du dich aber auch müssen im Lädeli helfen?» fragt Schül und lächelt. «Ja, natürlich. Marherri schleppen, Preise anschreiben, verkaufen. Alles habe ich gemacht. Und Hänsel hat die Buchhaltung besorgt. Nach einem Jahr haben wir noch einen Knecht können leisten, so dass wir nicht alle Kuhlen hier müssen verkaufen. Hans hat die Prüfung für das Gymnasium zu Gäbigen bestanden. Auch er war beim Dökti in Pension gsi. Gratis übrigens. Nein, ohne sie. Wären wir beide nicht dort, wo wir jetzt sind. Ja, sie ist einfach ein guter Mensch. Und eine schaffige Potzdonder. Ja, mit der hast du Glück gehabt, sagt Schül. Gerade wie ich mit der Gotte Dora. Und jetzt erzählt Schül eine Runde von seiner Gotte und dann auch vom Götti Werner. Und zuletzt finden sie gemeinsam heraus, dass die naturalistischen Bilder von Eduard Wiesen, die hauptsächlich Steine und Felsformationen aus der Nähe zeigen, sich von Werner Bärs abstrakten Wasserflächen gar nicht so fest unterscheiden. Dass also Naturalismus und Abstraktion sich gewissermaßen treffen. Der Gar fährt jetzt durch das Dörfli Charmé durch und nimmt die Schlucht in Angriff, die das Kloster Val-Sainte schon gleich einmal aus dem Wald auftaucht. Weisst, was mich am meisten beeindruckt hat bei diesem Klosterrundgang? Sagt Jules zum Ende auf der Heifahrt gegen Abend. Nein, vielleicht, dass die Männer den ganzen Tag müssen schweigen, vermutet Jenny, wo wie alle anderen Mädchen vor der Klasse vor der Walse draussen gewartet und natürlich mit ihren Kolleginnen an einer Tour geschneddert hat. Nein, etwas ganz anderes, schmunzelt Jules. Beim Rundgang durch die Bibliothek sind wir zuerst in einem Saal mit lauter lederbuntenen Ausgaben von antiken und mittelalterlichen Handschriften gekommen. Zwei von diesen mächtigen Bänden hat uns der Mönch, der uns geführt hat, auf einen Tisch gelegt und aufgeschlagen. Einen griechisch, einen latin. Hast du etwas können lesen? Grinset Zerni. Hast gar nicht probiert, es ist mir viel zu schnell gegangen und die anderen haben ja auch noch schauen. Nur ein Köpfernolle hat gesehen, dass das Griechisch aus dem Neuen Testament war. Aber der kann eben Griechisch, seufzt Jules, im Gegensatz zu mir. Aber jetzt sag doch endlich, was dich denn wirklich beeindruckt hat, müdet sie. Aha, eben, wo wir in diesem Raum fertig waren, sagt der Pater, jetzt kommen wir zur modernen Literatur. Und das Erste, was er uns zeigt, ist eine bibliophile Ausgabe von Shakespeare. Verrückt, gell? Modern ist halt relativ, lacht Zenny. Ja klar, und eigentlich ist ja der Shakespeare ein moderner Autor. Da hast du recht, aber nun ist nicht so, wie der Pater das gemeint hat. Und dann wird der Runde zusammen gelacht und mit den Augen gespielt und Jules hat das schöne Gefühl, Zenny und er verstehen die einander ohne viel müssen, darum um zu erklären. Weil der Gar auf dem Bahnhofplatz haltet, muss Jules dann noch zum Schulhaus sein Velo holen. Aber vorher begleitet er Zenny bis zu Döktis Haus. Wir essen jetzt den ganz Nacht, aber wart schnell, ich bringe dir noch das versprochene Buch, sagt Zenny und pressiert für ihn. Jules wartet unter am Hauseingang und schaut den zwei Katzen zu, die auf der Stegen am Zickeln sind, eine weisse und eine schwarze. Die Schwarze scheint zu überlegen. Die Weisse säckelt ab und die Schwarze auf und nach, bis sie beide zuhinterst im Garten, wo schon eher ein kleiner Park ist, verschwunden sind. Nur noch ein wütiges Raunzen und Miauen tönt unter den Haselbüschen führen. «Sind das im Döckti seiner Katze?» fragt Jules, wo die Zenny mit dem Buch in der Hand unter der Haustür auftaucht. «Ja klar, Robi und Tobi, wie beim Dürrematt», lachen sie. «Und guck, da ist das Buch.» Grieche sucht Griechen. Ich habe es fertig gelesen, musst es also nicht pressieren mit dem Zurückgeben. Merci, sagt Jules und blättert kurz in dem Band umeinander. Ausgesprochen witzig, doch haben wir die zwei Schlüsse, besonders das Ende für Leihbibliotheken, rühmt Zenny. Da schaut Jules ihr gerade in die Augen und wird knutschrot. Er merkt es und weiss nicht, was sagen. Hey, Jules, was hast du? Ist etwas nicht gut? Oder habe ich etwas Dummes gesehen? Nein, es ist nichts. Also, ich muss. Und ihr wollt ja essen. Habt ihr einen guten? Damit geht er um und läuft mit raschen Schritten davon. Und merci denn noch für das Buch, ruft er halbherzig über den Gartenhag ein. Aber das Ende ist bereits verschwunden. Leihbibliothek steht an der Glastür von einem Schitt. Der Lädenlehrgebiger Altstadt, gerade unten an der Freischützbrücke. Jules hat schon manchmal durch das Schaufenster oder durch das Türglas hineingeläuselt und sich gefragt, was echt das für Bücher seien. Alle in braunes Packpapier eingefasst, wie die Aufklärungsbücher im bekannten Schäftli von Vaters Büro, wo es mal ein Donnerwetter hat gegeben, wo er drin ist, schnäuken. Aber einmal, im Winter vor 9. Klasse, hat ihn der Gewunderte so fest gestochen, dass er sich hat überwunden und auf die Leihbibliothek zugesteuert ist. Zwei Tritte runter und an Glastür ein feines Ladenschäuel, das der Kunde anmeldet. Ein junger Bursch hat Aufsicht. Zuerst wird auf einmal eine Runde geschwiegen. Irgendwie kommt der Typ dem Schül bekannt vor. Ist der nicht vor 2-3 Jahren noch ins gelbe Schulhaus gegangen? Kennt ihr am Ende den Schwanderfrodi, der fast alle Gielen, die durch die Progressi mal mit ihm zu tun hatten? Und weiss er am Ende, dass Schül am Frutti sein Junior ist. Nur das ist ihm jetzt gerade einmal egal. Schliesslich ist an einer Leihbibliothek nichts Verbotenes. Höchstens das, was Schül in der Leihbibliothek sucht. Aber wer sieht ihm das schon an? Er tut, wie wenn alles ihn würde interessieren. Stopft die Wollhändchen in die Säcke von seiner Manchester-Jacke, greift aus dem Gestell, wo es Romane dran heisst und wo so eng am nächsten an steht, dass man sich kaum kehren dazwischen, da und dort der Band raus und schneugt drin. Der Arzt von Stalingrad. Es muss nicht immer Kaviar sein. Ich denke oft an Piroschka. Konsalik, Simmel, Hartung. Dicke Schünke, die Schülke Bohnen interessieren. Auf den Bücherrücken stehen nur ein Numero. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Katalog, aber so weit muss er sich dann doch nicht exponieren. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Die unvermeidliche Frage von der unerwartet jungen Bubenstimme holt ihn zurück auf den Boden. Nein, hey, kückert er vor. Will nur ein bisschen schauen. Was kostet es eigentlich, wenn man ein Buch auslehnt? Ihr müsst euch als Kunde einschreiben. Dann kostet es Probanden Franken, sagt der Bursch und rühmt. Ihr könnt es aber einen Monat lang behalten. Aha, macht Schül und überlegt, ob er das riskieren will, ob er vielleicht einen falschen Namen soll herschreiben. Aber halt, wenn er den Gil gleich kennt, nein, das geht nicht. Er nimmt seine Suche wieder auf und schaut, was bei Reisen so rum ist. Fotobände über Afrika, Südamerika, Thailand, New York, alles nicht, was er eigentlich sucht. Auch Biografien, Autos und Kochen fasziniert ihn nicht wirklich. Jetzt tastet er sich weiter hinter in ein ziemlich dunkles Eckeli zu einem Gestell, das nicht angeschrieben ist. Heureka, denkt Schül. Er päckelt mit leicht zitterigen, spitzigen Fingern eins von zahlreichen, heftartigen Magazinen, schlägt es auf und sieht sofort die magischen drei Buchstaben FKK und grossformatige Glanzfotos von blutten Frauen, Mädchen, Männern am Meer, am See, auf dem Zeltplatz und sogar im Schnee. Und Texte, soweit er sie im Schummerlicht kann lesen, die das freie Leben der Naturisten verherrlichen. Von den Helios-Jüngern, den Sonnenanbetern oder, wie Huber sieg, den Fütti-Blüttler. Jetzt kommt er in ein Zeug, sein Herz schlägt schneller. Was soll er machen? Die Bilder hier im Laden geniessen? Nein, unmöglich. Sich offen geben und seinen Namen in diesem Laden hinterlassen? Er hat sich nicht dafür. Und überhaupt, woher denn mit so einem Heft, das schon von Grösse her auffällt? Er hat zwar die Schulmappe mitgenommen, aber daheim könnte es jemand merken. Dann doch lieber ein Bundnigsbuch. Und der findet er. Im gleichen Gestell ein bisschen weiter unten. Zum Beispiel «Magische Momente». Ein sehr neutraler Titel, dazu ein unauffälliges Quadratformat. Aber Schül sieht auf einen Blick, das ist ein Fotobuch von der speziellen Art. Schwarz-weisse Hochglanzakten dazwischen auf billigem Papier Liebesgeschichten, wo wahrscheinlich irgendwie zu diesen Bildern passen. Jedenfalls scheint ihm das weitaus der bessere Griff, weder die allzu eindeutig simplen Nudisten-Magazine. Er nimmt sich jetzt in die Finger und das Buch in die Hand und geht zum Ladenbursch. Ich hätte gern das. Und sollte mich zuerst noch einschreiben. Und knüppelt ein Fränkli aus dem Portemonnaie. Nicht nötig, sagt der andere. Ich weiss ja, wer du bist. Bring's einfach bis in spätestens 4 Wochen zurück. Schül kommt jetzt vor, wie wenn er Pfauen zugeschnappt hat. Er steckt das Buch in die Mappe, murmelt. Also, auf Wiedersehen. Geht die 2 Tritten rauf und ab durch die Ladentür, wo hinter ihm fein glöckelt, wie wenn sie ihn auslachte. Daheim ist er wieder einmal dankbar für das Knusch in seiner Bude, wo verhindert, dass irgendjemand, insbesondere die Mutter, je Lust bekommt, da will eine Ordnung zu machen. Ihm selber gelingt das höchstens gegen das Ende der Ferien mit dem Ziel, am Semesteranfang sein Schulzeug frisch beieinander zu haben. Aber schon nach 14 Tagen ist das Chaos wieder da und darum will er das scharfe Buch in die Sockenschublade stopfen, für auf einen günstigen Augenblick sozusagen der magische Moment zu warten, wo er den Fang ungestört kann würdigen kann. Und diesmal denkt er es gescheiter zu machen, wie er dann beim Bürochefli. Natürlich gibt er es nicht ganz, ohne vorher reinzuschauen aus der Hand. Die leicht einfältig kitschigen Liebesgeschichten, die vermutlich irgendwo eine intime Begegnung vorkommt, aber keine Szene, wenn er sie von Lady Chatterley herkommt. Jules überflügt sie ziemlich schnell, mit denen braucht er sich nicht lange aufzuhalten. Da ist Zeit zum Lesen zu schade. Hingegen die rund zwei Dutzend Schwarz-Weiss-Fotos von flotten Frauen, gestochen scharf und ganz natürlich beim Sünneln am Meer, beim Rückenschwimmen, beim Federbauen oder beim Posieren in weissen südlichen Innenräumen. Er kann diesen Lustbrunnen fast nicht wegtun. Nur er muss, weil alle sind daheim und das Zimmer beschliessen, haben Schwanders nicht zum Brauch. Da käme schön in die Küche. Also, Sockenschubladen auf, Buch zu hinterst rein, Schublade wieder zu, fertig. Und Geduld haben. Tun, wie wenn nichts wäre. Am besten das Ding für nachher vergessen. Am Sonntag nahm ich drauf, kommt Gott Dora, der Fritz und Trudi mit der Erika holen, für am Grossmutti zu Randlingen, der dann noch gelebt hat, eine Visite zu machen. Jules hat erklärt, er müsse für eine grosse Latinprobe lehren. Und weil in Gottes DKW drei Personen auf dem hinteren Bank sich gänkli eng müssen zusammenlassen, ist es allen recht, wenn er daheim das Haus hütet. «Es hat im Kühlschrank noch ein bisschen dort», sagt die Mutter. «Machst du denn ein Tee dazu, gell, Juri?» Und schon sind sie geschoben. Jetzt ist der Moment, geht Jules durch den Kopf, wo klar ist, wie der Nachmittag läuft. Kaum ist die Luft sauber, geht er auf in seine Bude, tut die Sockenschubladen auf und nimmt das Fotobuch in die Hand. Er blättert es ganz langsam durch und schaut, bedächtig und genießerisch. Nicht jede von diesen Blotten dünkt ihn schön, aber eine dafür besonders. Die liegt auf dem Rücken im Wasser und der Begleittext heisst «Sonnenkringel waren ihr einziges Badekleid». Und eine andere mit schwarzen, langen Haaren und Brüste wie Melonen so gross, macht so eine Bewegung, wie wenn sie sagen will, «Komm, darfst du mich streicheln?» Und Jules spürt, wie es ihm zwischen den Beinen langsam hart wird und wächst aus der Fahrten. «Jetzt mache ich es!» Weil er nämlich in einem von diesen Aufklärungsbüchern, die ich mit den Fingern gekommen habe, gelesen «Knaben und Anieren durch Reiben des Gliedes». Und mit zündrotem Kopf hockt er auf das Häuschen, schlägt das Buch wieder auf, taucht in eins von diesen Bildern ein und spürt, es funktioniert. Da wird etwas gross, grösser als er gedacht hat und rascher als er gedacht hat, tut es ihm wohl, ganz wahnsinnig wohl. Es ist wie ein unerwartetes Geschenk. Nur plötzlich vergeht die Böli, es schudert ihn fast. Zurück bleibt ein Kleber wie die Nacht nach einem Traum. Nur aufpassen, dass man das Buch nicht verschlagert. Dann ist Putzen und Waschen angesagt. Gäbigerweise hat er das Lavabo gerade in seinem Zimmer. Nachher geht er der Fotoband wieder zu den Socken, schlägt das Latinbuch auf, fährt mit Feuereifer an Wörtli und Grammatikbüffeln. Seine Konzentration ist plötzlich überdurchschnittlich. Das Lehren läuft ring. Und etwa gegen die Vieren zieht es in die Küche runter. Er setzt Wasser auf und genießt zum Schwarztee ein bisschen Schwarzwälder Torte, ohne sich zu fragen, welcher Genuss der besser sei gewesen den Nachmittag. Er weiss nur eins, Torten ist erlaubt und Anieren verboten. So sagt er am Abend den Eltern fröhlich, «Hab viel gelernt, den Nami, und der Schokokuchen war ausgezeichnet gewesen.» Und geht über rauf, geht weiter lehren. Etwa 10 Tage später probiert es nochmal. Aber die Wirkung der magischen Momente hat nachgelassen. Das Maschinelli will nicht recht in Gang kommen. Der Reiz vom unerwarteten Geschenk bleibt aus. Und zum Morgen nimmt er das Buch in eine Zeitung eingeliefert in Mappen mit, bringt es nach der Schule zurück in die Leihbibliothek und ist froh, als er dort wieder draus ist. Wiederholen wird er das Abenteuerchen nicht mehr. Aber am Ende das alles über einen Gartenhagen zu erzählen, kurz vor dem Essen, das hat ihn rein unmöglich gedacht. Und darum muss er in Kauf nehmen, dass das Mädchen, das er ihm doch so gern wär näher kommen, in den nächsten paar Wochen deutlich auf Distanz zu ihm geht. Einfach so. Ohne gross zu reden. Sie haben nicht Krach. Aber zwischen Enni und Schül ist mitten im Altweibersommer eine kleine Eiszeit ausgebrochen. So, Leute, das war's für heute. Gleich schon kommt der nächste Abschnitt. Hat sich gefallen, schreibt mir's. Es nimmt mich Wunder, glaubt mir's. Vor allem, leset, tut nicht zu wüst. Jetzt lebt wohl und tut nicht zu wüst. Euer Hans-Jürg Zink.